Hallo, danke an Lisa, Fabio, Georg und Hannes, die vier unterstützen den Podcast neu auf www.erklärmir.at. Herzlichen Dank auch an alle anderen UnterstützerInnen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas. Damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletsheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5.000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at. Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Massaker von Srebrenica und das erklärt uns Vedran Cihic. Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Vedran, danke, dass du da bist. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
Also ich bin Vedran Cihic. Der Name, also es gibt immer diese Herkunftsfrage, die thematisiert wird. Also ich stamme aus Bosnien-Herzegowina. Aus dem ehemaligen Jugoslawien, präziser gesagt, weil zu dem Zeitpunkt, dass ich auf die Welt kam und in meiner Jugend gab es noch diesen Staat. Also viele sagen auch in Wien und Österreich, wir fahren nach Jugoslawien noch immer. Mhm. Also ich fahre auch meistens noch immer nach Jugoslawien. Ich bin als Kriegsflüchtling 1993, zu Beginn des Jahres, nach Österreich gekommen, war dann auch fast ein ganzes Jahr in Dreiskirchen im Flüchtlingslager, was mich auch sehr geprägt hat, und bin dann ein Burgenländer geworden. Und natürlich als Bosnier Burgenländer zu werden, ist besonders schwierig. In Bosnien gibt es ja Witze, oder in ganz Ex-Jugoslawien gab es Witze über die einzelnen Völker. Und man hat immer gesagt, die Bosnier sind die Dummen oder die Dämlichen. Mhm. Und wenn man natürlich die österreichischen Witze über die Burgenländer noch dazu nimmt, dann ist es eine verhängnisvolle Mischung zwischen also einem Bosnier und einem Burgenländer. Jedenfalls habe ich diese gemischte Identität, bin aber seit langer Zeit in Wien, unterrichte an der Uni Wien, arbeite am OIP, das ist das Österreichische Institut für Internationale Politik, und schreibe und sage da und dort etwas zu Ost-Südosteuropa, Demokratie, Nationalismus und ähnlichen Themen.
Und wenn man es kurz formulieren müsste, bist du Politikwissenschaftler? Oder wie nennst du dich?
Naja, ich sage immer wieder, ich bin ein wissenschaftlicher und öffentlicher Nomade, also jemand, der doch jenseits der Wissenschaft, die mir wichtig ist, das ist auch mein primäres Arbeitsfeld, jenseits von der Wissenschaft bin ich auch gerne in der Öffentlichkeit und schreibe und kommentiere aktuelle politische oder gesellschaftliche Entwicklungen. Versuche aber auch immer wieder, so Dinge auf die Beine zu stellen. Kleine Initiativen im zivilgesellschaftlichen Bereich und mich auch da gesellschaftlich zu engagieren. Mhm. Viele Identitäten auch, was meine Arbeit betrifft.
Mhm. Wir fangen an. Das Massaker, der Genozid von Srebrenica. Worum geht es da? Was ist da passiert?
Ja, zwischen 92 und 95 gab es in Europa, mitten in Europa, den längsten, den blutigsten Krieg nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war der Krieg in Bosnien und Herzegowina. Im April 92 ausgebrochen. In Bosnien lebten zu diesem Zeitpunkt katholische Kroaten, orthodoxe Serben und muslimische Bosniaken oder Muslime, wie man gesagt hat. Und im Zuge des Staatszerfalls, weil dieser Staat, den es vorher gab, Jugoslawien, also der ist dann Anfang der 90er Jahre zerfallen, haben einzelne Republiken, Teile in Slowenien, Kroatien, Mazedonien, haben um Selbstständigkeit sich bemüht und das hat auch Bosnien 1992 angestrebt. Und in dem Moment brach auch der Krieg aus, vor allem auch, weil die damalige serbische Führung mit Slobodan Milošević an der Spitze, der später auch als Kriegsverbrecher angeklagt war und auch gestorben ist in Den Haag, wo eben dieses Tribunal ist.
Also während des Prozesses.
Während des Prozesses ist er noch gestorben. Und da gab es eben am Beginn eben eine Aggression, geleitet aus Serbien. Und das hat auch den Beginn des Krieges mitgeprägt. Der Krieg ist im Laufe der Zeit, hat auch Elemente von Kämpfen zwischen und unter den ethnischen Gruppen gehabt. Viele sagen später in der zweiten Hälfte auch bürgerkriegsähnliche Charaktereigenschaften. Also am Beginn war es eine starke Aggression. Später haben aber auch die Muslime gegen die Kroaten gekämpft und die Kroaten gegen die Serben und die Muslime. Und es gab auch innerhalb der muslimischen Gruppe Kämpfe. Und was aber dann diesen Krieg auch in der Weltöffentlichkeit geprägt hat, neben den ethnischen Säuberungen und Konzentrationslagern aus der ersten Phase des Krieges, also 1992 gab es diese Bilder von abgemagerten Menschen in serbischen Konzentrationslagern, die auf allen Titelseiten waren, auch in Österreich. Aber 1995 im Juli, im Sommer, kam es dann zum Massaker in Srebrenica. Das war der negative Höhepunkt des Krieges. In wenigen Tagen, innerhalb von etwa 2 Wochen, haben die serbischen Truppen unter der Führung des Generals Ratko Mladic, der übrigens auch in Den Haag angeklagt und verurteilt wurde wegen Völkermord oder wegen des Genozids, haben eben diese serbischen Truppen innerhalb von diesen 2 Wochen mehr als 8000 muslimische, bosniakische Männer und Jugendliche umgebracht. Und dieses Ereignis wird als Genozid, Völkermord von Srebrenica bezeichnet und gilt als das größte Massaker, also der größte Völkermord auf dem europäischen Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, seit dem Holocaust.
Mhm. Kurzer Exkurs, du hast von ethnischen Säuberungen und Konzentrationslagern zu Beginn des Krieges gesprochen. Davon habe ich noch nie gehört. Was ist da genau vorgefallen?
Ja, zu Beginn des Krieges im Jahr 92 war die Machtverteilung, militärische Machtverteilung und Lage ziemlich klar. Die Serben waren die dominante militärische Kraft. Also sie konnten die Ressourcen der ehemaligen recht starken jugoslawischen Volksarmee, die sehr hoch gezüchtet war, benutzen und haben sowohl in Kroatien als auch in Bosnien all die militärischen Ressourcen, auch Panzer und Luftwaffe eingesetzt, um Territorien zu erobern oder Territorien für sich selbst zu beanspruchen. Und ein Ziel dabei war, dass man jene Gebiete, die sie für sich selbst beansprucht haben, von den anderen ethnischen Volksgruppen unter Anführungsstrichen säubert und frei bekommt. Und dazu muss man wissen, Bosnien-Herzegowina ist ein multiethnischer Staat gewesen. Also da leben etwas mehr als 40% der Muslime und etwas mehr als 30% Serben und ca. 15% katholische Kroaten, aber auch viele Minderheiten. Und die lebten gemischt in den Städten, also in der Hauptstadt. Hauptstadt ist Sarajevo. Lebten alle miteinander. Also es gab auch viele Mischehen, unter Anführungsstrichen, also wo eben ein Serbe eine Kroatin geheiratet hat oder ein Muslime einen Serben, eine Serbin. Und aus diesem Grund, man hat früher auch gesagt, Bosnien ist Jugoslawien im Kleinen. Und aus diesem Grund war es ganz klar, dass wenn man eben eine Trennung der ethnischen Gruppen anstrebt und wenn man auch ein militärisches Ziel hat, diese Gebiete rein ethnisch zu bekommen, was die serbische Politik damals gehabt hat, dass man sich der anderen entledigen muss, unter Anführungsstrichen. Mhm. Und das hat man dann in der Debatte, in der Literatur als ethnische Säuberung bezeichnet. Das heißt, gezielte, systematisch geplante Vertreibung von Menschen anderer ethnischer Herkunft. Das ging einher mit Konzentrationslagern, auch mit Tötungen, also massenweisen Tötungen zu Beginn des Krieges. Das ging einher mit Güterzügen, wo diese Menschen, also so wie auch im Zweiten Weltkrieg, in die anderen Gebiete transportiert wurden. Und das ist etwas, was dann später auch bei vielen Prozessen, die es gab rund um den Krieg, auch als ein Kriegsverbrechen natürlich bezeichnet und auch bestraft wurde.
Und vielleicht erklären Sie kurz, was ein Kriegsverbrechen ist, weil das weiß ja wahrscheinlich nicht jeder. Im Krieg gibt es ja gewisse Regeln und man kann nicht einfach jeden umbringen, den man gerne umbringen möchte. Genau.
Also im Krieg gibt es ganz klare Regeln, das ist durch internationale Verträge geregelt. Und da geht es um die Frage, was man macht, wenn man einen Gefangenen fängt. Oder da geht es um die Frage, wie man mit den Zivilisten umgeht. Da geht es um die Frage, welche Waffen man benutzt. Das ist alles im internationalen Recht geregelt. Und wenn man diese Regeln missachtet, also wenn man, sagen wir, Zivilisten umbringt, die nicht an der Front sind, wenn man Gefangene nimmt und sie foltert und dann auch tötet, oder wenn man Waffen verwendet, die nicht zugelassen sind, dann ist es ein Kriegsverbrechen. Und wenn noch dazu das mit der Absicht der Vernichtung oder der Vertreibung einer ganzen ethnischen Gruppe einhergeht, dann sagt man, das ist dann eine ethnische Säuberung oder auch ein Völkermord, was dann bei Srebrenica auch von den internationalen Gerichten so geurteilt wurde.
Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen etwas über den Hergang dieses Genozids erzählen? Also ich habe das ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, es war so, dass serbische Soldaten Srebrenica, diese kleine Stadt, eingekesselt haben. Sehr viele Bosniaken sind dorthin geflüchtet und die Serben haben gesagt, entweder ihr gebt euch oder wir greifen euch an.
Ja, da gibt es eben eine, wie immer im Krieg, eine Vorgeschichte. Es ging, also Srebrenica selbst ist eine kleine Stadt. Also hatte vor dem Krieg so 10.000, 11.000 Einwohner und die Gemeinde etwas, also die Gemeinde Srebrenica etwas mehr. Aber sie war mehrheitlich bosniakisch, muslimisch besiedelt. Also die Stadt selbst bis zu 3/4. Und ganz am Beginn des Krieges, 1992, oder in der ersten Phase haben es die Bosniaken geschafft, dieses Gebiet doch zu verteidigen. Sie waren umgeben von serbischen Truppen, von serbischen Dörfern, konnten aber die Stadt selbst halten und auch militärisch verteidigen und haben auch aus der Stadt immer wieder auch Angriffe gestartet. Aber im Laufe des Krieges hat sich das sehr stark verschoben und die serbischen Truppen, die serbischen Soldaten haben die Stadt eingekesselt. Da gab es dann zu einem Zeitpunkt im Jahr 93 bis zu 60.000 Menschen aus den umliegenden Dörfern in dieser kleinen Stadt Srebrenica, Bosniaken, und rundherum standen dann die serbischen Panzer, Granaten. Und angesichts der furchtbaren humanitären Lage, also da gab es kein Wasser, da gab es nichts zu essen, die Menschen haben auf der Straße geschlafen, also im Winter sind sie erfroren. Da haben sich die Vereinten Nationen damals entschieden, dass sie Srebrenica, also diese Stadt, zu einer Schutzzone erklären. Also Schutzzone heißt, also wir schicken Soldaten der UNO-Truppen und diese sollen dafür sorgen, dass diese Menschen Sicherheit haben. Und wir organisieren Hilfskonvois und humanitäre Hilfsgüter, die da geliefert werden. Und das hat dann zwischen 93 und 95, also war das eben die Situation. Also diese Menschen eingekesselt und rundherum die Truppen und dazwischen die UNO-Soldaten. Und das waren holländische Soldaten vor allem, also eine Kompanie aus Holland. Und in der letzten Phase des Krieges dann aber eben im Jahr 95 gab es auf der serbischen Seite den Entschluss, dass sie diese Schutzzonen, und Srebrenica war nicht die einzige, es gab ein paar andere Städte, dass sie diese Schutzzonen erobern. Also dass sie ganz auf eine Offensive gegen diese Schutzzonen starten. Der General Mladic und die politische Führung damals der bosnischen Serben haben das grüne Zeichen gegeben und die Serben waren militärisch überlegen. Die holländischen Soldaten haben dann de facto nichts getan. Es kam auch keine Unterstützung von der aus der Luft, von der NATO, von diesem großen militärischen Bündnis. Und in den Julitagen ist die Stadt dann überrannt worden von den serbischen Truppen. Was dann geschehen ist in diesen Tagen, also das ist dann das eigentliche Massaker, also das zu diesen mehr als 8000 Getöteten geführt hat. Rund um einen Stadtteil, also der heißt auch heute Potocari, da gab es eine Fabrik, ein Fabriksgelände, da sind dann etwa 20.000, 25.000 Menschen aus der Stadt hingeströmt, weil dort die UNO-Truppen waren. Sie hätten diese Menschen schützen sollen, haben sie nicht getan. Sie haben sie den Serben ausgeliefert. Die Serben haben dann Frauen und Kinder und die ganz Alten von den Männern und Jugendlichen getrennt. Ein Teil der früher in der Stadt befindlichen Männer, und da waren auch teilweise Soldaten der bosnischen Armee, die haben versucht, in einem Marsch, also Richtung der bosniakischen Gebiete, sich durchzuschlagen. Auch das haben die Serben, also da haben sie bei diesem Marsch, also bei dieser Kolonne, wo 15.000 Menschen am Beginn waren, haben die Serben die meisten auch dann rausgefischt und umgebracht. Und insgesamt eben sind da eben mehr als 8.000 Menschen getötet worden, auf unterschiedliche Art und Weise. Also rausgefischt, teilweise gefoltert, teilweise auch wieder interniert und dann umgebracht in Massenerschießungen. Und was danach auch noch stattgefunden hat, weil auch die serbische Führung gewusst hat, das ist so ein Massenverbrechen, also wir haben so viele Menschen umgebracht, wir müssen auch versuchen, das zuzudecken. Und dann haben sie aus diesen Massengräbern, haben sie auch die Leichen und die Leichenteile verteilt, versucht irgendwie zu vertuschen. Und bis heute hat man nicht alle Überreste der Menschen identifiziert und gefunden rund um Srebrenica.
Und was, glaube ich, für die Einordnung wichtig ist, dieses Ereignisses, also es war kein spontaner Gewaltausbruch, sondern das war eigentlich systematisch geplant, was da vorgefallen ist.
Genau, also da gibt es auch genug Dokumente, auch Befehlsketten seitens der serbischen militärischen Führung zu dem Zeitpunkt, die ganz eindeutig darauf hinweisen, dass es geplant war. Und geplant und systematisch durchgeführt, auch deswegen, weil man dann später bei den Erschießungen, bei diesem Versetzen von Knochen und Menschenteilen, hat man natürlich auch Mechanik gehabt, also schweres Gerät gehabt, also das auch zur Verfügung stand, hat das auch systematisch durchgezogen. Und das war auch der Grund, warum dann die internationalen Gerichtshöfe, also es gibt einen internationalen Gerichtshof für diese Fragen, und es gab auch einen Sondergerichtshof für die Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien, in Den Haag, in Holland. Also die sind dann aufgrund aller Beweise, die sie sammeln konnten, in langjährigen Prozessen zum Entschluss gekommen, zur Entscheidung gekommen, dass das in Srebrenica aufgrund dieser systematischen Vorgehensweise ein Völkermord war.
Ich glaube, um die Blauhelme, also so nennt man die UN-Soldaten, die niederländischen, da gab es dann oder gibt es noch heute eine sehr heiße Debatte darüber, was hätten die machen sollen, was quasi ihre Schuld, gab es einfach zu wenig Unterstützung. Ich glaube, sie sind ja dann teilweise sogar, die Serben haben sie quasi festgenommen und gesagt, wenn ihr uns angreift, dann bringen wir eure Soldaten um. Wie siehst du das fast 30 Jahre später? Gibt es da einen Konsens darüber, was besser laufen hätte müssen? Was Feigheit der Soldaten, was war das Problem?
Die Vereinten Nationen haben ja mit dieser Idee, wir errichten Schutzzonen in diesen Städten, auch in Srebrenica, haben sie die Verantwortung für die Sicherheit dieser Menschen in diesen Schutzzonen übernommen. Und da gab es auch eine ganze Befehlskette. Also wenn die UNO-Soldaten und die Menschen in den Schutzzonen angegriffen werden, da kann man militärische Hilfe verlangen und einfordern, also von der NATO, durch die Luftwaffe und vieles, vieles mehr. Das heißt, es war ganz klar, wenn die Menschen geschützt werden sollen durch so ein Konzept, das international beschlossen wird, muss das auch dann der Fall sein. Also man muss bis zum Letzten gehen, um tatsächlich auch die Zivilisten zu schützen. Im Laufe der Zeit, also 1993 gab es diese Schutzzonen, also bis 1995 hat sich das sehr mühselig entwickelt. Also die Schutzzonen waren da, die Soldaten haben versucht, das Beste zu tun. Politisch war es schwierig, weil natürlich auf die ganze internationale Staatengemeinschaft muss sich ja natürlich dann einigen. Es gab Widerstand seitens Russlands, es gab Staaten, die gesagt haben, wir dürfen uns da doch nicht zu sehr einmischen, da verbrennen wir uns die Finger, wir haben noch keine Bodentruppen. Die Serben haben auch immer eine Taktik gehabt des Erpressens, also sie haben schon im Laufe des Krieges 93 UNO-Soldaten zum Beispiel an die Straßenbrücken gekettet, um zu sagen, also wenn ihr uns, also wirklich als Geiseln genommen, also wenn ihr uns angreift, dann sind wir bereit, euch einen Schaden hinzuzufügen und auch eben diese Menschen auch als Geiseln zu nehmen und zu töten in der letzten Konsequenz. Und wie immer bei allen möglichen Kriegen ist die größte Angst in den USA oder in Berlin oder in Frankreich, dass irgendwann tote Soldaten nach Hause kommen. Weil dann ist natürlich die ganze Öffentlichkeit, das ist ein Skandal und ein Riesenproblem. Und da war insgesamt dann die internationale Staatengemeinschaft und auch die UNO, und deswegen sind sie mitverantwortlich, also waren ganz einfach nicht gut ausgestattet, zu zögerlich, teilweise individuell auch zu feige, teilweise haben sie Angst gehabt, teilweise haben sie sich gedacht, was interessiert mich denn das? Also ich bin jetzt ein holländischer Soldat, komme aus einer kleinen Stadt, bin da stationiert, also zu Hause habe ich Kinder, meine Frau, ich will nochmal zurück. Also was habe ich mit Bosnien zu tun? Und das war eben eine verhängnisvolle Mischung. Also die holländischen Soldaten waren auch der Kommandierende, der Kommandant der Truppe hat nicht das getan, was er hätte tun sollen. Also hat zu spät die Unterstützung aus der Luft eingefordert, hat dann auch, und da gibt es ja diese Bilder mit dem Ratko Mladic, als der einmarschiert ist an der Spitze seiner Truppen, sind sie also so wirklich mit Schnapserl angestoßen, und er hat seine Truppen begrüßt und hat nichts getan, um das Massaker zu verhindern. Das war ein Riesenskandal. Also das hat in Holland zum Rücktritt der Regierung geführt. Also das muss man sich vorstellen. Also jetzt die österreichischen Soldaten sehen, irgendwo irgendwas passiert und die Regierung kurz wird jetzt gestürzt oder reicht Rücktritt an. Also das ist schon eine ganz große Sache. Und für die UNO, es gab dann in dieser Zeit später dann einen Generalsekretär der UNO, Kofi Annan, und auch einen Bericht der Vereinten Nationen, und die haben festgehalten, das ist einer der größten Schandflecken in der Geschichte der Vereinten Nationen, und die Vereinten Nationen gibt es schon lange, und die haben schon einiges auch nicht gut hingekriegt, und das wurde wirklich bezeichnet als einer der größten Schanden. Hm.
Glaubst du, ist etwas daraus gelernt worden? Ist es jetzt weniger wahrscheinlich, dass so etwas passiert?
Naja, unmittelbar gab es schon auch Lerneffekte. Also etwa ein paar Jahre später gab es einen anderen Krieg am Gebiet von Ex-Jugoslawien, das war der Krieg im Kosovo. Und in diesem Krieg in Kosovo zwischen 97 und 99 hat sich dann die internationale Staatengemeinschaft, oder besser gesagt der Westen, also die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die haben sich dann entschieden gegen einen Entschluss der Vereinten Nationen, weil das wollten die Russen und die Chinesen wollten nicht, dass man da interveniert gegen die Serben, haben das auch verhindert in der UNO, in New York, aber die haben sich entschieden, einseitig einzugreifen und zu sagen, also hier droht, und die haben explizit gesagt, hier droht wieder genau dasselbe, was wir 95 in Srebrenica erlebt haben, das lassen wir nicht zu, und da gab es eben diesen Krieg der NATO aus der Luft gegen die serbischen Truppen und gegen das Regime von eben diesem erwähnten Slobodan Milosevic, der später auch 2000 von der Macht gestürzt wurde in Serbien und dann in Den Haag gelandet ist. Also das war ein Lerneffekt, auch sehr umstritten, also da gab es viele Debatten und viele gesagt haben, also man verletzt das Völkerrecht und so geht's nicht, es gibt ja Regeln. Aber ob man dann langfristig gelernt hat, ist eine große Frage. Also man hat am Beispiel Syrien, im Syrien-Konflikt gesehen, also wie eigentlich dem Westen die Hände willentlich oder aus unterschiedlichen Gründen dann gebunden waren. Also man hat gegen Assad nicht interveniert, und man hat ja auch viele, viele Berichte, die auch ganz klar bezeugen, dass auch das Regime von Assad in Syrien auch Kriegsverbrechen massenweise begangen hat. Also das ist immer so fraglich, also Lerneffekte da und dort, aber in der Regel nicht unbedingt so riesengroße Lerneffekte.
Ja. Die Ideologie, die du da beschrieben hast, von ethnischen Säuberungen und von Gebieten, wo es ganz klar ist, da wohnen die Serben und da wohnen die Bosniaken und so weiter, das klingt ja alles ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an die Nazi-Zeit. Wie ist das heute? Das ist nicht so lange her. Wie ist das Zusammenleben, das Verständnis der verschiedenen Ethnien in diesen Gebieten? Ist das aufgearbeitet worden? Hat man was daraus gelernt oder ist dieser Hass noch immer da?
Na, es ist leider insgesamt sehr, 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 sehr wenig aufgearbeitet worden. Also man weiß, dass diese Sachen sind sehr schwierig. Also das hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange gedauert, war dann letztendlich, also jetzt zwischen Frankreich und Deutschland, also war zum Beispiel erfolgreich. Aber natürlich damals gab es ein Wirtschaftswachstum. Es gab auch die alliierten Truppen, die stationiert waren. Es gab eine auch von außen verordnete Demokratisierung Deutschlands und Versöhnungspolitik. Aber auch da hat es Jahrzehnte gebraucht, also dass man heute sagen kann, okay, die Deutschen und die Franzosen gehen normal miteinander um, wenn auch es auch weiterhin da und dort viele gibt, die sagen, naja, ich als Deutscher traue den Franzosen nicht und vice versa. Das heißt, das dauert immer sehr lang. Damit es überhaupt erfolgreich wird, braucht es günstige Voraussetzungen. Es müssen gute wirtschaftliche Bedingungen vorhanden sein, dass die Menschen Arbeit haben, dass Lebensstandard wächst, dass man ganz einfach auch Dinge vergessen kann. Es müssen die Fakten auf dem Tisch sein und es muss dann auch die Politik bereit sein, voranzutreiben. Das hat die deutsche Politik damals auch bewusst gemacht, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Balkan ist es leider ganz und gar nicht der Fall, weil die Politiker in Serbien oder auch in Bosnien, aber auch im Kosovo und vielen Teilen dieser Region, die sehen den Krieg, also die ganzen Kriege, die es gab, also den Krieg in Kroatien und den Krieg in Bosnien und den Krieg im Kosovo, immer aus der eigenen Perspektive. Und die behaupten alle bis heute, dass sie Opfer waren. Also das ist ganz lustig, wenn man all diese Völker und diese Volksgruppen da fragt, also was war im Krieg los? Da werden alle sagen, also die Kroaten würden sagen, also wir sind Opfer der Serben und teilweise der Bosniaken, der Muslime. Die Serben würden sagen, wir waren Opfer der Kroaten und der Muslime. Und die Albaner würden sagen, also wir waren auch Opfer der Serben. Und es gibt nirgends Täter. Also keine einzige Seite gibt offiziell zu oder hat in den Geschichtsbüchern irgendwie ein Eingeständnis der Schuld. Es fehlen auch viele Fakten dazu. Und das größte Problem ist, dass der Nationalismus nicht verschwunden ist und viele Politiker, aber das kennt man auch aus Europa, versuchen mit diesem Nationalismus Politik zu machen. Also wo sie dann so politisches Kleingeld bekommen. Und das ist immer so ganz einfach, also keine Ahnung, wir, die Serben, sind besser als die anderen und trauen den anderen, oder wir Kosovaren sind besser als die Serben, oder wir Kroaten besser als Serben, und egal. Und dieser Nationalismus, also der ist weiterhin da. Die wirtschaftliche Lage, die soziale Lage ist weiterhin sehr schlecht, also verschlechtert sich jetzt auch aktuell durch die Covid-Krise. Die Staaten versuchen zwar alle an die EU anzuschließen und an einer Mitgliedschaft zu arbeiten, das dauert aber viel zu lange, also viele verlieren auch schon die Geduld. Und leider sieht man dann auch weiterhin wirklich viele Muster, die sich aus den 90er Jahren wiederholen, also so Angst schüren, gegeneinander hetzen, auch versuchen, also Hass teilweise künstlich zu erzeugen. Und das trägt dazu bei, dass die Stimmung wirklich sehr angespannt ist. In Srebrenica selbst zum Beispiel, also das ist heute eine Stadt, die im serbisch besiedelten Teil von Bosnien sich befindet. Da sind schon auch Flüchtlinge, bosniakische, muslimische, zurückgekehrt, aber es ist eine dominant serbische Stadt heute. Und da funktioniert zwar schon da und dort auf der persönlichen Ebene eine Kommunikation, aber im Grunde genommen funktioniert das Zusammenleben nicht. Und es gibt dann immer wieder auch rund um den Jahrestag des Massakers Provokationen, also das, keine Ahnung, so irgendwelche serbische Heldenlieder aus dieser Zeit gesungen werden. Oder an den Sportplätzen, dass man dann so transparente Plakate entrollt, wo dann, also es gibt einen Spruch, Srebrenica, also Maschendrahtzaun, also und Messer, also wo immer wieder gedroht wird, also wenn, also was auf euch wartet, ist immer dasselbe, also ein Kessel wie im Konzentrationslager, ein Zaun rundherum und letztendlich das Messer, also gewissermaßen als Androhung der Gewalt. Und das ist eine traurige Spirale, also wo alle drei Seiten sich an dem beteiligen und wo natürlich damit auch der Prozess der Vergangenheitsaufarbeitung, der Versöhnung verunmöglicht wird, auch wenn es die Menschen, wollen, weil jeder Mensch, egal ob jetzt in Österreich oder in Frankreich, in den USA oder in Bosnien oder in Serbien, will ein normales Leben haben. Und wenn der Nachbar daneben auch ein gutes Leben hat, also dann kann ich mit dem Nachbar irgendwie eine bessere Beziehung haben. Also die Menschen spüren schon und ich würde sagen nicht, es ist nicht ein Hass, der tief steckt. Mhm. Es ist etwas, auch das ständig gemacht wird, also der Hass wird erzeugt. Aber die Menschen, alle Menschen wollen irgendwie ganz normal leben. Und das ist vielleicht auch für die Zukunft etwas, was man vielleicht als Positives formulieren kann. Also wenn einmal auch diese ständige Politisierung, dieses Ausnutzen von diesen Dingen aus den 90er Jahren aufhört, wenn vielleicht eine neue politische Garnitur kommt, dann wären die Menschen, glaube ich, schon bereit, ganz normal miteinander zu leben, sich auch zu unterstützen. Und das hat man zum Beispiel 2014 gab es in Bosnien und in Serbien, in Kroatien große Überschwemmungen, also wirklich ganze Dörfer und Städte unter Wasser. Und da haben zum Beispiel also die Bosniaken den serbischen Nachbarn geholfen, die Serben, den Kroaten und wie auch immer. Da hat man gesehen, ja, das ist ein Kern der Menschlichkeit. Und auch wenn die Situation eben heute politisch sehr schlecht ist, darf man die Hoffnung nicht aufgeben.
Danke für deine Zeit, Petra.
Sehr gerne.
Was nehme ich mir mit? Das Massaker von Srebrenica war der größte Völkermord in Europa seit dem Holocaust. Serbische Truppen haben 8000 Bosniaken umgebracht. Die Serben hatten das Ziel, das Land ethnisch zu säubern, haben daher auch schon vorher im Krieg Menschen mit dem Zug abtransportiert, vertrieben, getötet, Ideen und Praktiken, wie man sie aus Nazi-Deutschland kennt. Dabei war Bosnien und vor allem Sarajevo, die Hauptstadt, wie Cihan sagt, lange sehr bunt gemischt mit katholischen Kroaten, orthodoxen Serben, muslimischen Bosniaken und anderen Minderheiten. Bis heute sind nicht alle Leichen von Srebrenica gefunden worden und während das kurzfristig die internationale Gemeinschaft stärker problembewusst gemacht hat, etwa im Kosovo-Krieg, zeigt die Situation in Syrien der letzten Jahre, dass es mit der humanitären Hilfsbereitschaft vieler Länder der Welt nicht weit hergeholt ist. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt cool findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.